Female Finance, die finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von Frauen, ist mittlerweile mehr als ein Modethema. Das haben wir zuletzt bei unserem APO Talk, einer digitalen Veranstaltung, gesehen, zu der sich mehr als 2000 Heilberuflerinnen angemeldet hatten und mehr als 170 Fragen tatsächlich gestellt haben, die wir natürlich nicht alle in einem einstündigen Format beantworten konnten. Das wollen wir heute nachholen. Mein Name ist Christoph Kos. Dieses Format heißt Kurs und Kompass. Und an dieser Stelle wollen wir euch einmal im Monat, genauer gesagt an jedem ersten Donnerstag eines Monats, die Möglichkeit geben, euch zum Thema Geldanlage zu informieren. Ganz basic, ganz einfach, ohne Bankdeutsch versprochen. Zu unserem heutigen Podcast, zur heutigen Folge, habe ich die Sarah Schalück eingeladen, meine Kollegin. Sarah war schon dabei beim APO Talk, den ich gerade nannte, und insofern perfekte Besetzung an der Stelle. Sarah, herzlich willkommen.
Hallo Christoph.
Sarah ist bei uns im Hause Client-Portfolio-Managerin. Das hört sich erstmal ein bisschen sperrig an, aber will im Endeffekt sagen, kümmert sich um Client, das Wort sagt sie auch, um eure Bedürfnisse, dass ihr gut informiert seid über das Thema Geldanlage. Und ja, insofern passt das in dieser Runde ziemlich gut. Genau, Sarah, ich habe es schon gesagt, 170 Fragen, das ist eine ganze Menge. Die werden wir auch in diesen Podcast sicherlich nicht komplett schaffen zu beantworten. Insofern habe ich die Fragen ein bisschen geklustert, so nach Oberthemen, bei dem Thema Geldanlage mit begrenztem Zeithorizont. Ich lese mal beispielhaft ein, zwei Fragen vor. Da hatte eine Teilnehmerin gefragt, Geldanlage für ein Jahr, welche Optionen gibt es da, welche Zinsen, ab welchem Betrag? Oder auch, wie kann ich am besten mit kurzfristiger Absicht investieren? Welche Geldanlagen für 4 Jahre sind sinnvoll? Also ganz konkret gefragt, wie viel Zeit muss ich denn mitbringen, um Geld anzulegen?
Es ist ja immer die Frage, welche Sparform wähle ich? Es geht natürlich ab dem ersten Tag übers Tagesgeld und es geht ab 5 Jahren dann auch rein in Aktien, wenn ich das Risiko für mich haben kann. Und es steht und fällt halt am Ende damit, was möchte ich haben? Wenn ich nur 2 Wochen Zeit habe, kann ich nicht an der Börse investieren. Das lohnt sich mit den Gebühren nicht, das lohnt sich mit den Schwankungen natürlich nicht. Dann ist es das Tagesgeld. Auch bei einem Jahr wird schwierig, dann sollte ich eher ein Festgeld machen. Und umso mehr Zeit ich habe, umso mehr Schwankung, also Risiko nennt man es dann auch, kann ich mir hineinnehmen und Aktien mit dazu mischen. Aber Aktien können halt auch einfach schwanken und ich muss in der Lage sein, diese Schwankung auszusitzen. Und die Zeit brauche ich, wenn ich dann investiere.
Gibt es so eine Daumenregel, wie viele Jahre sollte ich mindestens Zeit haben, um am Aktienmarkt investieren zu können?
Beim Aktienmarkt 5 Jahre und aufwärts.
5 Jahre und aufwärts. Das heißt also, wenn ich jetzt in, sagen wir, 2, 3 Jahren weiß, dass ich mich beispielsweise niederlassen möchte und dann entsprechend auch ein bisschen was von dem Geld benötige, dann sollte ich schon nicht mehr am Kapitalmarkt anlegen?
Der Kapitalmarkt und Aktienmarkt ist ja wieder etwas anderes. Der Kapitalmarkt hat ja auch Anleihen, den Rentenbereich mit da drin, was ja weniger risikobehaftet ist, sag ich mal, oder weniger schwankungsanfällig als der Aktienbereich. Zum Beispiel Bundesanleihen sind da ja auch drin. Da kann das durchaus schon wieder auch spannend sein. Aber der Aktienbereich wirklich länger als 5 Jahre.
Kann man das so als Faustformel sagen, je mehr Risiko, desto länger sollte der Anlagehorizont sein?
Ja.
Das heißt also Aktien, dann entsprechend die 5 Jahre plus, die du gerade gesagt hast. Und wenn ich jetzt 1 Jahr oder auch weniger habe, dann sollte es dann eher von Anleihen und dann irgendwann tatsächlich in Richtung Tagesgeld gehen, wo ich dann wirklich für ganz, ganz kurzfristige Investitionen, die ich vielleicht habe, dann eine entsprechende Reserve habe.
Genau, also bei Aktien ist es grundsätzlich so, sie sind zwar immer verfügbar. Ich kriege die in der Regel innerhalb von 2, 3, 4 Tagen auf mein Konto wieder ausgezahlt, aber sie schwanken eben. Und wenn ich eine Schwankung nach unten erlebe, muss ich halt in der Lage sein, die Erholung nach oben wieder mitzumachen. Und deswegen die Zeit dahinter, die man braucht.
Das ist ja auch relativ schnell dann auch tatsächlich eine Frage des Alters, oder? Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin 20, 25, 30 Jahre alt, dann habe ich ja per se einfach, immer Gesundheit vorausgesetzt, einen längeren Anlagehorizont als jemand, der schon 50 oder 60 Jahre ist. Da hatten wir auch relativ viele Fragen von älteren Teilnehmerinnen, die gesagt haben, Mensch, ich bin jetzt schon 50, 60. Eine Teilnehmerin war sogar schon 70 Jahre alt, sagt, ich bin eigentlich schon in Rente, aber vielleicht kann ich ja trotzdem noch was machen. Wie ist deine Meinung dazu?
Es ist für mich weniger das Alter, sondern mehr die Notwendigkeit des Geldes, also ob ich das Geld brauche oder nicht. Man muss ja immer sagen, wenn das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegt und ich habe eine Inflation, habe ich das Geld real verloren. Also nicht das Ganze, aber einen Teil des Geldes, weil es einfach an Wert verliert. Wenn ich 70 bin und weiß, ich habe zum Leben genug, meine Rente mit dem, was ich sonst noch habe, reicht aus, ich habe das Geld sowieso zum Vererben, ich brauche es nicht, dann kann ich es auch wieder risikoreicher anlegen. Wenn ich weiß, oh, ich brauche das Geld, um meinen Lebensstandard auch zu gewährleisten, ich brauche jeden Monat nochmal 2.000 Euro zusätzlich zum Beispiel, dann kann ich nicht so risikoreich investieren. Dann muss ich wieder vorsichtiger sein. Also es ist weniger das Alter, sondern mehr die Notwendigkeit, an das Geld ran zu müssen oder nicht.
Ist es denn grundsätzlich, wenn ich älter bin, dass ich risikoloser investieren sollte, weil eben die Möglichkeit, Verluste aufzuholen, selbst wenn ich es jetzt nicht regelmäßig für mich brauche, aber auch meine Erben freuen sich ja darüber, wenn es nicht plötzlich ganz, ganz wenig geworden ist, was dann noch übergeblieben ist.
Da sollte man am besten mal einmal mit den Erben sprechen und sagen, was habt ihr denn im Zweifel vor damit? Wenn ich weiß, meine Erben haben schon eine Praxis, haben schon eine Immobilie und die sind auch eher in der Geldanlage dabei, dann kann man es ja auch einfach als Depot übertragen und weiterlaufen lassen. Wenn ich weiß, meine Erben nutzen es eher für eine Immobilie oder sonstiges, klar, dann sollte ich wieder eher vorsichtiger sein. Also am besten gemeinsam einfach miteinander besprechen.
Mhm. Und mit dem Anlageberater wahrscheinlich auch, ne? Weil es dann ja auch die Frage ist, was kann ich kurzfristig oder langfristig machen an der Stelle?
Ja, vor allem, wenn ich über einen Vermögensübergang mir Gedanken mache, dann spielen ja auch gewisse steuerliche Faktoren, die man durchaus nutzen kann, schon mal eine Rolle, vorzeitiger Übergang, was es da nicht alles gibt. Da sollte man so oder so mal gemeinsam ins Gespräch gehen.
Ein zweiter Themenkomplex, der auch bei ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen auf Interesse gestoßen ist, drehte sich so um konkrete Anlageformen, also Assetklassen, wie man sagt. Ich greife auch da mal so Sachen raus. Immobilien war ein Thema, Kryptowährungen, auch ganz interessant, Luxusgüter, also Investitionen in Schmuck und Handtaschen, wollte jemand wissen. Vielleicht gibst du mal so einen groben Überblick zu einzelnen Anlageklassen, wofür sie sich eignen oder auch nicht eignen und für wen sie in Frage kommen und für wen sie nicht in Frage kommen.
Also man muss ja schon einmal differenzieren, wie liquide oder illiquide sind Anlageklassen. Habe ich Gold im Schließfach liegen? Habe ich eine Immobilie? Habe ich einen Rolls-Royce? Komme ich natürlich erstmal nicht so schnell an das Geld heran wie am Rentenmarkt, wie am Aktienmarkt oder wie auch auf einem Sparkonto. Das ist einfach so. Und ich muss für mich wissen, habe ich auch die Zeit, bis eine Immobilie veräußert ist oder ob ich es dann auch in dem Markt gerade machen möchte, sei dahingestellt, dauert es halt aber auch einfach. So, und ich finde, am Ende ist es immer die Mischung, die es macht. Also wenn ich all mein Geld nur in Handtaschen investiere und der Handtaschenmarkt bricht ein, ich habe eine Freundin, die hat ein total gutes Händchen für übrigens.
Gibt es wirklich einen Handtaschenmarkt?
Ja, durchaus. Hast du nicht diese Story mitbekommen, dass da eine Frau beklaut wurde mit weiß nicht, wie vielen Handtaschen?
Sprichst du von Silvi Meist mit ihrer Handtaschenkollektion? Ah, ja. Okay, aber ich meinte jetzt wirklich, ist das auch eine Wertsteigerung, kann man so sagen?
Durchaus, ja. Durchaus. Okay. Genauso wie auch bei Uhren. Aber auch da gibt es Schwankungen. Am Ende ist es, es gibt so viel, was man machen kann. Es gibt die Renten, es gibt die Aktien, es gibt die Immobilien als Eigenbewohnung, als Kapitalanlage zum Vermieten. Es gibt die Oldtimer, es gibt Kunst, gibt es ja auch, ne, ganz arg. Und die Frage ist immer, woran habe ich Spaß? Womit möchte ich mich beschäftigen? Wo schlägt mein Herz? Und was ist aber auch langfristig für mich auch eine solide Geldanlage? Also möchte ich ein bisschen zocken, dann bin ich natürlich eher wieder bei den Kryptos. Das ist ja keine solide, nachhaltige, sehr langfristig orientierte Wertanlage. Ich sage mal stabile Wertanlage. Das hat man ja in diesem Jahr auch ganz arg gesehen. Oder möchte ich halt einfach einen stetigen Vermögensaufbau mit einem Vermögenszuwachs, wo ich sage, ich möchte Inflation schlagen, plus X, welches Risiko ich dann jeweils bereit bin einzugehen. Am Ende ist es immer die Streuung. Von allem etwas ist am Ende immer die beste Entscheidung.
Nun ist das ja beim Thema Immobilien mit der Streuung so eine Sache. Wenn ich jetzt meinetwegen an eine durchschnittliche Immobilie denke, ich greife jetzt einfach mal einen Wert raus, 500.000 Euro, dann habe ich wahrscheinlich per se schon einen Großteil meines Vermögens dort drin stecken, weil also 500.000 Euro ist ja nicht gerade wenig Geld. Das heißt, um jetzt eine gute Streuung hinzukriegen, müsste ich ja schon auch 500.000 Euro dann in Aktien oder Kapitalmarktprodukten drin haben. Ist das tatsächlich so oder rechnet man nicht mit einer gleichgleichgewichteten Steuerung?
Ja, bei einer eigenen Immobilie, die ich selbst bewohne, ist ja auch einfach das Herz mit dabei. Und da hast du jetzt auch kein Risiko von Verwerfungen, dass du sagst, ich möchte es in 5 Jahren verkaufen und könnte dabei einen Verlust haben. Das ist ja wirklich, ich wohne da drin, zahle ab, habe es im Zweifel in der Rente, wohne ich dann mietfrei. Das ist ja der Vermögensaufbau. So, das heißt, wenn du eine Immobilie für 500.000 kaufst, kannst du natürlich kein Depot für 500.000 machen. Häufig hält das Depot dann ja für die Immobilie auch her. Was du aber durchaus machen kannst, ist dass du sagst, oh, nebenbei spare ich aber wieder ins Depot hinein. Ich habe die Immobilie und ich nehme einen Sparplan, sagen wir mal 50 Euro. Und da baue ich mir aber wieder ein Depot am Ende mit auf, um in der Rente dann auch einfach nicht nur die Immobilie zu haben, sondern auch andere Sachen, um reisen zu können, um Grunderwerbsteuern für die Immobilie zu bezahlen und Co.
Würde man so rein gedanklich die Immobilie aus so einer Streuung einfach mal vielleicht ein bisschen ausschließen und sagen, also die Streuung bezieht sich eher auf das, was am Kapitalmarkt angelegt wird?
Ich finde schon, dass sie mit eine Rolle spielt. Ich kann mich an viele Kundengespräche daran erinnern, dass viele ein Risiko darin gesehen haben, in Wertpapiere anzulegen. Und dann gehört eine Immobilie im Gesamtinvestment schon dazu. Wenn du zum Beispiel 1 Million Euro Vermögen hast und man strukturiert es so ein bisschen auf dem Papier und sagt, okay, was ist für dich der sichere Bereich? Was ist für dich auch Sicherheit? Was ist für dich Risiko? Gehört für viele die Immobilie, die ich selbst bewohne, eine Kapitalanlage selbst bewohne, ist immer durchaus nochmal ein Unterschied, eher zum sicheren Bereich. Die sagen, hey, das ist mein Vermögen, das möchte ich behalten, da wohne ich drin, das ist meine Altersvorsorge. Und dann sagen sie, ich habe diese Basis für mich. Dann kann ich mit einem Teil des Geldes schon dann auch ein bisschen mehr Rendite erwirtschaften, sag ich mal, und richtig Geld verdienen und eben in Aktienmärkte rein. Mhm. Wobei ich ja auch mit Immobilien in den letzten Jahren gut Geld verdient habe an den Wertsteigerungen, muss man ja dazu auch sagen.
Das trifft ja auf Gold grundsätzlich auch zu, ne?
Sehr schwankungsintensiv. Ja. Ja, Gold ist für viele ja ein total sicherer Hafen. Er ist natürlich auch, wenn gerade die Aktienmärkte korrigieren, auch in der Regel eine ganz gute, ein guter Gegenpart dazu. Aber wenn man sich mal die Schwankungsintensität von Gold anschaut, ist das auch schon immens. Und das vergessen halt viele. Zumal, wenn ich Gold wirklich physisch bei mir, also als Barren in der Hand zu Hause habe, ist es auch recht kostenintensiv.
Ist das die einzige Möglichkeit, in Gold zu investieren, dass ich also wirklich so einen Barren kaufe? Oder gibt es noch Alternativen?
Nee, es gibt auch Papiere, die man in sein Depot legen kann, was dann natürlich wesentlich einfacher und auch kosteneffizienter ist, definitiv. Und auch mit Steuervorteilen, die Gold ja auch hat.
Das heißt, ihr würdet... Du würdest eher empfehlen, in Papiere, die auf Gold gemünzt sind, zu investieren, statt in den Gold, klassischen Goldbarren? Oder? Ich frage deshalb, weil das halt tatsächlich auch eine Frage war, wenn ich in Gold investieren möchte, wie soll ich es machen?
Ist die Frage, was habe ich wieder für eine Intention? Rechne ich mit einer ganz starken globalen Krise und mit einer Hyperinflation und ich muss mit Gold meine Brötchen bezahlen? Hilft mir Gold im Depot nichts. Dann hilft mir auch ein Barren nichts, dann brauche ich ganz kleine Nuggets. So, weil sonst kann ich meine Brötchen nicht bezahlen. Jetzt übertrieben dargestellt. Geht es mir darum, einfach eine Absicherung zu haben und von dem Wert zu profitieren, weil ich es einfach spannend finde als Investment, dann ist es definitiv kosteneffizienter, einfach sich per Papier in Anführungsstrichen ins Depot zu legen.
Kommen wir nochmal zum Thema Kryptowährung. Das ist ja vorhin schon angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, das unheimlich viele Menschen interessiert. Würdest du sagen, dass Krypto eigentlich tatsächlich ein Element eines langfristigen Vermögensaufbaus sein kann?
Also Krypto ist Spekulation. Definitiv. Also reine Spekulation. Wenn ich sage, ich möchte eine grundsolide Geldanlage, wie eben erwähnt, Inflation plus X haben, wirklich als Altersvorsorge, ist Krypto schon einfach Spekulation. Definitiv. Dass das Thema an sich spannend ist und ich sag mal mit einem kleinen Betrag zum Spielen in Anführungsstrichen durchaus Spaß machen kann, ist was anderes. Aber es ist kein solider, stetiger Vermögensaufbau, meiner Meinung nach.
Also wenn ich ein bisschen Geld beiseite gelegt habe, das ich jetzt nicht dringend brauche und wenn es weg ist, ist auch okay, dann könnte ich das für Krypto verwenden und dann gibt es wahrscheinlich auch interessante Möglichkeiten. Wie mache ich das eigentlich nur mal so ganz nebenbei gefragt, wenn ich in Krypto investieren will? Ich kann jetzt ja nicht zu meinem Bankberater hingehen und sagen, ich möchte 10 Bitcoin kaufen.
Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich einfach Papiere, die Wertentwicklung widerspiegeln, ins Depot legen oder man kann es halt über andere Anbieter machen und sich die Coins wirklich selbst kaufen und ablegen und schürfen und Co. Aber da gehört dann ein bisschen mehr zu.
Kommen wir zum dritten Fragekomplex. Ich habe den mal so zusammengefasst mit How to do it. Also eben so ganz klassische Fragen. Wenn ich mit Geldanlage loslegen möchte, ist hier eine Frage. Ich habe mich bereits entschieden zu investieren. Allerdings weiß ich nicht, wie und wo ich anfangen soll. weil mir schlichtweg die Informationen fehlen. Ich habe außerdem nicht so viel Zeit und die Prio liegt klar auf der Familie. Wo kann ich Unterstützung finden?
Also das A und O, was ich am Anfang, bevor ich den ersten Euro investiere, machen muss, ist, ich muss meine eigene Investmentphilosophie, Investmentstrategie für mich glattziehen. Wenn ich bisher keine Erfahrung habe und mich auch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftige, weil das die Zeit oder das Interesse oder das Wissen fehlt, dann sollte ich mir jemanden suchen, der es kann. Zum Beispiel eben einen Bankberater, guter Freund, der da schon lange drin ist. Genau. Und dann wirklich schauen, wie viel Risiko kann ich tragen. Da zählt, wie wir eben gesagt haben, schon das Thema Zeit dazu, aber auch das eigene Nervenkostüm ist wichtig. Weil das Wichtigste an einer Anlagestrategie ist, dass ich sie durchhalte und nicht, wenn die Märkte korrigieren, rausgehe. Kann ich eine Korrektur von 5% verkraften? Schlafe ich damit nachts? Kann ich 10? Kann ich vielleicht sogar 20% und verkraften? Und danach richtet sich dann eben das Risiko, dass ich eingehen kann. Ich muss wissen, die Strategie, die ich habe, die kann ich durchhalten.
Das heißt, ich muss mich, anders gesagt, damit wohlfühlen. Und wie finde ich das raus? Ab wie viel Verlust ich mich noch wohlfühle und wie nicht? Ist das einfach ausprobieren oder wie würde man daran gehen?
Es gibt natürlich gewisse Modelle, die man hat, dass man sagt, auch mal schauen kann, welche Rendite möchtest du haben, welchen Weg runter kannst du dann im Worst Case auch einfach erwarten. So, da steht dann erstmal eine nackte Zahl. Da kann ich für mich das Gefühl haben, passt diese Zahl zu mir oder nicht. Wirklich spüren tue ich es natürlich erst, wenn es auch passiert. Erst dann merke ich, geht es wirklich oder nicht.
Hm. Ja, das stelle ich mir schon schwierig vor. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Rendite wünschst du dir dann, ob ich jetzt sage 5% im Jahr, 10% ist auch toll. Und wenn ich 20% in einem Jahr machen würde, würde ich sicherlich auch nicht Nein sagen. Also am Ende ist es dann doch ja vielleicht immer erstmal vielleicht mit kleinen Beträgen anfangen. Das ist auch so eine Frage, ab wann, wie viel Geld muss ich dann eigentlich zusammen haben, damit ich überhaupt loslegen kann?
Also erstmal zu deinem ersten Part. Wir haben zum Beispiel ein System, wo wir das mit dem Kunden ganz klar durchsprechen, wo wir sagen, okay, welche Renditeerwartung hast du? Was bedeutet das dann aber im Zweifel, also an Vergangenheitsbetrachtungen, die Zukunft schauen können wir ja nicht. So, wie viel Weg runter hat das, kann es dann auch für dich bedeuten? Und fühlst du dich damit wohl oder nicht? So, das kann man in der Theorie schon mal arbeiten. In der Praxis erlebt man es dann, wenn es soweit ist. So. Und ich kann dann durchaus auch mit kleinen Beträgen starten. Die Frage ist ja immer, habe ich einmalig schon Geld? Kann ich das anlegen? Ist das gut? Was aber auch immer sinnvoll ist, wenn ich es mir monatlich leisten kann, monatlich zu investieren. Weil dann kann ich auch so eine Tiefphase durchaus mal besser aussitzen. Weil dann kaufe ich günstig ein. Dann freue ich mich viel. Wenn ich weiß, ich habe noch 10 Jahre, dann freue ich mich auch mal über einen Down. Weil ich weiß, wow, jetzt gehe ich richtig schön günstig rein mit meiner monatlichen Sparrate. Das ist bei mir, ich bin ja noch relativ jung, mag ich mal behaupten, und habe noch ein paar Jahre bis zu meiner Rente. Und wenn ich momentan Korrekturen erlebe, denke ich, ja, super, Sparplan nochmal erhöhen und jetzt kaufe ich günstig ein, und dann lässt es sich wesentlich besser aussitzen.
Sag mal eine Hausnummer. Also wenn ich jetzt, kann ich mit 50 Euro anfangen, monatlich zu sparen, oder muss ich schon 100 oder 500 oder 1000 oder wie? in welchen Regionen bewege ich mich da?
Machen kannst du es auch schon ab 50.
Ja.
Und sag mal, es muss halt wieder zu deiner Liquidität passen. Ne? Also ich sag mal, nimm ein weißes Blatt oder weißen Computer, wie auch immer, und schau für dich, okay, wie viel Geld brauche ich in den nächsten 12 Monaten, wie viel Geld brauche ich in den nächsten 12 bis 36 Monaten, in 36 bis eben 5 Jahren, und dann wie viel habe ich für 5 Jahre und länger. Und das muss ich auch mit meinen monatlichen Ausgaben machen. Wie viel Geld muss ich mir monatlich zur Seite legen, um meinen Urlaub mir jedes Jahr leisten zu können, um im Zweifel auch was fürs Auto dazu wegzulegen, und wie viel Geld kann ich langfristig investieren? Und umso mehr ich kann, umso schöner ist es natürlich für den Vermögensaufbau. Aber auch da gilt wieder, ich muss es durchhalten können. Mhm. Wobei ich kann eine Sparrate jederzeit auch auf null wieder setzen. Und das ist ja kein Pflichtvertrag, den ich eingehe für 20 Jahre. Nur wenn es einmal drin ist im Depot, dann muss ich es durchhalten können.
Ist denn, also eine Maxime bei der Geldanlage, die ihr auch ganz häufig sagt, ist Diversifikation. Ist das mit 50 Euro monatlich, kann ich denn da eigentlich vernünftig diversifizieren?
Wenn ich mir dementsprechend einen Fonds kaufe, der an sich schon breit gestreut ist, klar, der macht das dann ja für mich.
Also es wäre eine klassische 50 Euro, wäre so eine klassische Fondsanlage.
Ja, also mit 50 Euro in einzelnen Aktien und ich habe noch nichts anderes, ist eine Diversifikation bedeutet Streuung, halt eine breite Aufstellung, geht das natürlich nicht. Ne? Also wäre eine ungünstige Variante. Wenn ich aber in einen breit gestreuten Fonds oder eine Vermögensverwaltung investiere, dann bin ich automatisch breit gestreut und das ist gut.
Es klang ja bei der einen Frage, die ich gerade vorgelesen habe, schon so ein bisschen mit an, dass viele ja, zum einen keine Lust, aber vor allen Dingen auch gar keine Zeit haben, sich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Jetzt sagst du, dann nimm 50 Euro, pack den in einen Fonds. Das heißt, ich muss mir erstmal einen Fonds aussuchen, also mich doch dann irgendwie wieder damit zu beschäftigen. Ihr bietet ja auch, oder die APO-Bank bietet ja auch das, Vermögensverwaltung an. Wie viel Geld muss ich denn damit bringen, um das quasi das Thema komplett an euch auszulagern und zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich überlasse das euch und macht was Schönes drauf.
Das geht ab 100 Euro monatlich.
Ach, tatsächlich?
Kann man einsparen, genau. Dann, und also wir achten auf eine wirklich auch echte breite Streuung. Ne? Bei einem, wenn ich mir selbst einen einzelnen Fonds raussuche und ich nehme einen Fonds, der liegt zum Beispiel nur in den S&P an, dann habe ich keine richtige Streuung, weil ich dann nur den amerikanischen Markt abgebildet habe oder nur den Nasdaq, dann habe ich auch wieder nur Amerika und einen sehr kleinen Bereich an Titeln. Also ich muss schon dann auch schauen, dass ich wirklich einen Fonds wähle, der wirklich breit gestreut ist und nicht nur einen kleinen Teil von der ganzen, ja, vom ganzen Anlageuniversum, was es so gibt,
abbildet. Aber das würdet ihr für mich übernehmen, wenn ihr das in der Vermögensverwaltung macht. Dann könnte ich wirklich sagen, pass auf, das ist hier meine monatlichen 100 Euro. Nehmt das, bucht das bei mir ab monatlich und dann macht was Schönes draus und informiert mich bestenfalls gar nicht darüber.
Ja, ein bisschen was passiert vorher noch. Wir arbeiten dann vorher mit dir schon die Anlagestrategie. Also wir setzen an den Tisch und schauen, okay, wie viel Risiko kannst du vertragen? Das halten wir fest und darauf baut dann die Vermögensverwaltung auf. Also wir können nicht machen, was wir wollen mit dem Geld, sondern schon in dem Risikoprofil, das du dann auch vorgibst.
Eine Kundin, die wahrscheinlich schon eure Vermögensverwaltung abgeschlossen hat, hat die Frage gestellt, sie kriegt eine monatliche, jährliche, halbjährliche, quartalsweise Auswertung. Ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus das passiert. Und sagt, sie versteht eigentlich nur Bahnhof, weil dir das viel zu viel Fachchinesisch und viel zu kompliziert ist. Sie möchte natürlich trotzdem verstehen, was da drin steht. Können Sie damit in die Filiale kommen und der Berater erklärt diese Auswertung oder wie läuft das ab?
Selbstverständlich. Also es gibt die quartärlich und dann wird immer der Jahresverlauf gezeigt, wie es entwickelt. Dann gibt es einen kleinen Text dazu, was ist an den Märkten passiert, wie haben wir darauf reagiert. Und dann kann sie natürlich in die Filiale gehen und sich darüber informieren bei dem Berater. Ansonsten bieten wir auch einmal im Quartal ein Streaming zu den Kunden an, wo wir so ein bisschen erzählen, was war los am Markt, was hat das für eine Auswirkung auf die Vermögensverwaltung gemacht, wie haben wir auch darauf reagiert. Und da wir versuchen, das Bankdeutsch wegzulassen, das klappt nicht immer, aber wir sind da schon sehr gut drin, habe ich den Eindruck. Und das machen wir auch nochmal zusätzlich.
Aber im Gespräch habe ich ja auch immer die Möglichkeit nachzufragen. Also das ist ja was anderes, als wenn ich in einen Report komme und muss es halt dann eben so konsumieren, wie es dort steht. Dann
ja, es hat ja jeder seinen Ansprechpartner. Ich habe mit dem Ansprechpartner ja auch mein Risikoprofil erarbeitet. Ich sollte sowieso einmal im Jahr dann so eine Art Jahresgespräch haben. Passt das alles noch? Passt das Risikoprofil? Kann ich es erhöhen? Muss ich es, weil die Rente näher kommt, ein bisschen reduzieren? Da findet ja ein regelmäßiger Austausch einfach statt und da können auch alle Fragen platziert werden. Auch wenn der Markt mal ordentlich runtergeht und korrigiert, dann haben wir auch so Ad-Hoc-Calls, wo wir dann sagen, ne, wo sich jeder digital einwählen kann und dann sich ja abholen kann, was war los am Markt, wie haben wir darauf reagiert, wie sehen wir die nächsten Wochen und Monate oder dann natürlich auch wieder der Berater. Also da findet schon sehr viel Kommunikation statt, wenn man es möchte.
Ja, Sarah, jetzt haben wir schon ganz viele Themen angeschnitten. Gibt es denn noch was, was du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
So viel, Christoph. Nein, das Wichtigste ist wirklich, Wertpapiere machen Spaß. Also klar, sonst hätte ich es mir auch nicht ausgesucht, aber es ist entweder ihr habt selbst Spaß daran, euch mit dem Thema zu beschäftigen und es ist spannend und es ist jeden Tag spannend, gerade seitdem Donald Trump sowieso wieder da ist. Und ja, entweder so oder wenn ihr sagt, nee, ich delegiere es lieber und ihr schaut aber in 10, 15 Jahren in euer Depot hinein, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ihr dann Freude an dem Thema empfindet werdet. Also wagt euch heran, geht in den Austausch mit den Beratern, mit Freunden und sucht euch den Weg an das Thema heran.
Bei so viel Begeisterung, Sarah, muss jetzt aber doch noch eine Frage stellen. Was war denn dein bestes Investment dieses Monats?
Gestern das Kühlpack. Ich habe gestern von meiner Tochter eine Kopfnuss auf die Nase gekriegt.
Oha.
Und ich habe heute keine blaue Nase.
Ich wollte gerade sagen, das Kühlpack hat dann aber auf jeden Fall geholfen, denn du siehst nicht derangiert aus.
Es hat sich gestern anders angefühlt, aber nee, es geht. Also eindeutig das Kühlpack, würde ich sagen.
Großartig. Ja, dann soll es das mit dieser Folge von Kurs und Kompass gewesen sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ihr habt eine Menge mitgenommen. Ihr teilt eure Erkenntnisse, euer Wissen, das ihr erfahren habt, mit euren Verwandten, Freunden, Müttern, Töchtern, Schwestern. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch auf jeden Fall über eine gute Bewertung bei einem der Podcast-Plattformen und umso mehr natürlich, wenn ihr den Podcast vielleicht auch abonniert, damit ihr jede zukünftige Folge dann auch nicht verpasst. Vielleicht habt ihr aber auch eigene Fragen, Themenwünsche, Themen, die wir hier an dieser Stelle mal besprechen sollten. Dann freuen wir uns über euer Feedback an podcast@apobank.de. Und ja, Sarah, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für dein heutiges Kommen.
Danke dir für die Einladung. Hat mal wieder viel Spaß gemacht, Christoph.
Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.